Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Das biblische Bild vom Menschen ist äußerst wichtig. Das sind die Grundzüge biblischer Apologetik, will ich jetzt betrachten. Der erste Punkt ist dabei, das biblische Bild vom Menschen. Zuerst müssen wir erkennen, dass die Sünde das ganze Wesen des Menschen erheblich beeinflusst hat. Ich muss das anders sagen. Zuerst müssen wir erkennen, dass die Sünde das ganze Wesen des Menschen erheblich beeinflusst hat. Nicht nur beeinflusst, sondern erheblich. Wir stellen uns die Frage, wie sündig ist der Sünde oder wie schwer wiegt unsere Sünde? Nun, das Ausmaß der Sünde ist weit umfassend. Nicht nur in einem geografischen Sinn, hier ist es so von Berlin bis nach Iran Jaya, genau, oder Australien, sondern auch im Leben eines jeden einzelnen Menschen ist es allumfassend. Die Sünde beeinflusst das gesamte Wesen des Menschen. Erstens ist da die Seele und der Geist des Menschen. Seit Adam sind der Geist und die Seele des Menschen von Gott getrennt. Das heißt, tot. Wenn ihr euch erinnert, was Gott gesagt hat, an dem Tag, wo ihr von dem Baum esset, werdet ihr des Todes sterben. An dem Tag. Wie alt wurde
930.
Noah sei schon Adam. 930 Jahre alt. Ist er nicht gestorben? Hat Gott irgendwas Falsches gesagt? Doch. Er starb augenblicklich in dem Moment, wo er gesündigt hatte. Und zwar geistlich. Er war geistlich tot. Das hat Gott gesagt. In dem Moment, wo ihr von dieser Frucht erdet, werdet ihr sterben. Nicht 930 Jahre später. Und das ist eingetroffen. Er kann Gott deshalb weder sehen und auch nicht verstehen. Der Mensch heute ist geistlich tot. Und das ist die Folge der Sünde. Und wir sind als Sünder auf diese Welt gekommen. Wir sind geistlich in einem geistlich toten Zustand geboren. Und die Leute, die ihr draußen rumlaufen seht, sind lebendig tot. Die laufen lebendig tot herum. Physisch lebendig, geistlich tot. Der Sündesold ist der Tod. Das ist Luther, glaube ich, habe ich immer so als Kind auswendig gelernt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und nicht nur der physische, sondern der geistliche Tod. Und das so kam durch einen Menschen, nach Römer 5, durch einen Menschen die Sünde in die Welt. Und deshalb sind wir Sünder. Und deshalb sündigen wir auch. Das ist das tiefe Grundproblem, das wir haben. Schlagt einmal das Gespräch Jesu auf mit den Schriftgelehrten, mit den Juden in Johannes 8, Vers 43 bis 47. Johannes 8, 43 bis 47. Da spricht er mit einer Gruppe von toten Leuten. Ja, versteht, geistlich toten Leuten. Jesus sagt, warum, habt ihr das, Johannes 8, Vers 43? Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Aber wahrscheinlich hat Jesus zu leise gesprochen, oder? Ist das, was er meint? Nö. Ihr habt den Teufel zum Vater, sagt er 44. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater dasselbe. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Die waren geistlich tot. Und deshalb schreibt Paulus zu den Ephesern, an die Epheser, in Epheser 2, Vers 1, und auch euch hat er was auferweckt, die ihr was wart? Die ihr tot wart. In euren Vergehungen und Sünden. Er hat nicht nur Christus auferweckt aus den Toten, aus dem physischen Tod, sondern er hat auch uns mit ihm auferweckt zu einem geistlichen, zu einem lebendigen, zu einem echten Leben, so dass wir das ewige Leben haben. Okay. Deshalb die Seele des Menschen, das, der Geist des Menschen ist beeinflusst, er ist tot. Und das ist ziemlich herb. Wenn man das muss man wirklich begreifen. Das Herz des Menschen ist durch und durch verdorben. Das ist eine weitere Aussage. Zweiter Punkt. Das Herz des Menschen ist durch und durch verdorben. In 1. Mose 6, Vers 5 heißt es, und der Herr, das ist Jahwe, sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alles Sinn der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Was hat er aufgrund dieser Tatsache gebracht? Die Flut. Er hat den Menschen daraufhin vernichtet. Gleich zu Beginn stellt Gott uns, Gottes Wort, die Tiefe und Breite der menschlichen Verdorbenheit klar. Seine Gedanken waren böse den ganzen Tag. Wie heißt es in der Englischen noch? Kontinuierlich, oder? Es kommt in der Englischen besser raus. Sein ganzes Sinn war kontinuierlich, war fortlaufend böse. Also gleich zu Beginn des Wortes wird uns die Tiefe der Sünde eigentlich und dieser Verdorbenheit des Menschen vor Augen gestellt. Einen schwerwiegenden Gerichtsspruch gegen das menschliche Herrn kann man sich wohl kaum vorstellen. Und auch später heißt es dann 1. Mose 8, 21. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen will, denn der Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Okay? Das menschliche Herz ist verdorben. Der Mensch ist durch und durch böse. Die Sünde wohnt in unserem Herzen. Wer kann das nicht von euch bestätigen? Jeremia sagt, Jeremia 17, Vers 9, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Wer sich selber kennt, der weiß, dass wir wirklich Sünde in unserem Herzen, dass das der Ursprung war für alle unsere schlechten Taten. Ja, alles kommt aus dem Herzen. Das macht auch Jesus sehr deutlich, dass Ehebruch und all das aus dem menschlichen Herzen kommt. Komme ich gleich noch drauf. Obwohl der Verstand ein Teil der Ebenbildlichkeit Gottes ist, die er den Menschen hineingelegt hat, so ist der Verstand des Menschen durch die Sünde doch erheblich beeinflusst worden. Okay? Obwohl der Verstand ein Teil der Ebenbildlichkeit Gottes ist und immer noch Verstand hat, er kann auch noch denken, ist er doch erheblich beeinflusst worden. Im 1. Korinther macht Paulus das so deutlich, das ist einer meiner Lieblingsverse überhaupt. 1. Korinther 1, 18. Denn das Wort vom Kreuz, schlag das mal auf, ich lese einen längeren Abschnitt, 1, Vers 18 bis 21. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, was? Torheit. Ehrlich gesagt, die gucken dich an, als wärst du vom anderen Planet. Und wir sind auch vom anderen Planet, als wären wir aus einem anderen Universum. Die Leute verstehen nicht, wenn wir davon reden. Wenn wir von geistlichen Dingen sehen, ist ihnen das absolute Torheit. Uns aber, heißt es, und den Gläubigen, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ist ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Okay. Ihr Denken ist erheblich beeinflusst worden. 2 Vers 14, ein Kapitel weiter, heißt es, ein natürlicher Mensch aber vernimmt nicht so viel, was von dem Geist... Steht das da? Nichts. Verstehen? Oh, gut, Peter kennt sein Wort. Ein natürlicher Mensch aber vernimmt nicht an und nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Er ist tot, geistlich tot. Er kann nicht verstehen. Er hat nicht die Antenne für das, was Gott sagt. Ein Kommentator äußerte sich dazu einmal und sagte, die Sinnlosigkeit, die den heidnischen Verstand charakterisiert, ist ein Resultat eines verdunkelten Verstandes und die Folge der Entfremdung des von Gott gegebenen Lebens. Diese Dunkelheit ist viel schlimmer als jede Art von physischer Blindheit. Der Mensch, der physisch blind ist, weiß um seine Blindheit und gesteht sie auch ein. Der geistlich und moralische blinde Mensch hingegen ist so in der Dunkelheit, dass er nicht einmal realisiert, dass er blind ist. Das hat Henriksen gesagt. Hat es verstanden? Der Mann, der hier mit seinem Tuch rumläuft und drei Punkte hat, der weiß, dass er blind ist. Und der gibt es auch offen ehrlich zu. Aber der moralisch und geistlich tote Mensch gibt es nicht zu. Ein anderer Kommentator ergänzt dazu passend: Wohl ist der Verstand des Menschen noch in der Lage zu denken, aber bei all seinem Nachsinnen kommt immer dasselbe raus. Eitelkeit, Bosheit, Auflehnung gegen Gott. Der Mensch interessiert sich zwar noch für die Wahrheit, aber sein Verstand ist so verdorben, dass er unfähig ist, die Wahrheit wirklich zu erkennen. Wenn er sich auf seinem Weg zur Wahrheitsfindung nicht voll und ganz auf das Wort Gottes verlässt, führt all seine Bemühungen nur zu einer weiteren Form von Perversion. Das sagt auch Paulus im Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 4. Wir haben gerade durch den Epheserbrief gepredigt in unserer Gemeinde. Da heißt es Epheser 4, 17 bis 19. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der was? In der Nichtigkeit ihres Sinnes, genau. Oder Eitelkeit, sagen einige Übersetzungen. Sie sind verfinstert wo? Verstand. Am Verstand. Fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Und diese Unwissenheit ist nicht eine intellektuelle Unwissenheit. Ich muss nochmal betonen. Fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Wie viel Zeit habe ich? Ich habe Zeit, ne?
Ja.
Was ist weiterhin beeinflusst? Der Wille des Menschen. Der Wille des Menschen ist immer, das ist eine ganz profunde Wahrheit, der Wille des Menschen ist immer auf ein Ziel ausgerichtet. Aber seit dem Fall des Menschen ist das Ziel nicht mehr Gott. Es ist nicht mehr Gott. Der natürliche Mensch hat Gott nicht zum Ziel. Der Wille des Menschen wurde ein Knecht stattdessen des Fleisches und schlussendlich ein Knecht des Teufels. Wir sind Sklaven der Sünde. Als der natürliche Mensch ist ein Sklave der Sünde. Er muss sündigen. Er hat gar keine andere Wahl. Er muss sündigen. Johannes 8, Vers 34 sagte Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Ja, ich nehme an, dass ihr das Prinzip versteht. Wir sind als Christen frei von der Sklaverei. Wir sündigen zwar noch, weil wir in einem gefallenen und unerlösten Körper leben, aber wir sündigen noch, wir müssen nicht sündigen, aber wir fallen in die Sünde, weil wir in einem gefallenen Körper leben. Der Nichtchrist dagegen ist so verdorben, dass er sündigen muss. Er hat gar keine andere Wahl. Er sündigt fortlaufend, ohne sich zwischendurch zu reinigen. Und das geht ihm auch gar nicht auf. Dem Christen, dem tut es leid, wenn er sündigt. Der Nichtchrist, boah, wieso macht doch jeder Steuerhinterziehung? Na und? Der Staat, der haut mich so übers Ohr. Ja, keine Empfindsamkeit dafür. Weiter, fernerhin ist das Gewissen des Menschen beeinflusst. Titus 1, Vers 15, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Das Gewissen, unser innerer Gerichtshof, Forum Internum, reagiert nur nach dem, wie es gefüttert wird. Wer das Buch von John MacArthur noch nicht gelesen hat zu dem Thema, wie heißt das, Verlorene Gewissen? Dem empfehle ich dringend, das Buch mal zu lesen. Das eröffnet einem wirklich die Augen, wie Gott das Gewissen des Menschen braucht. Aber das Gewissen des ungläubigen Menschen ist falsch gefüttert. Und deshalb reagiert es auch nicht richtig. Deshalb machen sich viele Leute kein Gewissen mehr. Sie gewöhnen sich an bestimmte Umstände. Sie klauen, weil alle das machen. Man vergleicht sie mit anderen. Aber das Gewissen wird aufgeweckt und der Nichtchrist hat keinen Schutzmechanismus, wenn du ihm das Wort Gottes präsentierst, den Maßstab Gottes, dann wird er auf einmal wach und das Gewissen arbeitet wieder. Das braucht Gott, um den Menschen zu sich zu führen. Das ist ein wunderbares Mittel, um Menschen anzusprechen. Das Gewissen des Menschen ansprechen. Und zwar regiert das Gewissen immer nach dem, wie es gefüttert wird. Wir müssen es immer mit dem höchsten Standard füttern, dann reagiert es richtig. Okay. Deshalb bringen wir dem Nichtchristen das Wort Gottes, den höchsten Standard, den es gibt, den höchsten moralischen Standard. Hebräer 10, 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Hier ist vom bösen Gewissen die Rede. Anderorts im Timotheusbrief wird von einem gebrandmarkten oder geplätteten, das ist das griechische Wort, ist mit einem Eisen flach, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort, wie ein Bügeleisen geplättetes Gewissen, das funktioniert einfach bei den Leuten nicht mehr. Unglücklicherweise fehlt uns die Zeit, da jetzt eben allen nachzugehen, aber lest mal das Buch von John, ich kann es euch wärmstens empfehlen. Fehlt uns ja die Zeit, um die ganze Sündhaftigkeit des Menschen im Licht des Wortes zu betrachten. Eins steht aber fest, das Wort Gottes verurteilt den Menschen in folgenden Gebieten, und ich muss da kurz drüber fliegen jetzt. Einmal die Neigung und die Gefühle des Menschen sind gefallen. Und ich lese ganz kurz vor. Im 2. Timotheus 3 wisst ihr, dass es am Ende der Zeit schreckliche Zeiten geben wird. Und Vers 2 folgende heißt es, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das heißt, ihre Neigungen und Gefühle sind auf sich selbst ausgerichtet, aber nicht auf Gott. Weiterhin ist das Fleisch des Menschen beeinflusst, Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, sagt Paulus, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Da redet Paulus, zu welcher Zeit? Wann hat er das geschrieben?
Spät
in seinem Dienst. Das ist nicht irgendwo Paulus als ungeistlicher, als Babychrist, sondern hier ist ein reifer Christ, der sagt, Mensch, in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Okay. Dann ist die Sprache und das äußerliche Verhalten des Menschen beeinflusst, schwer beeinflusst. Sprüche 10, 31 und 32. Der Mund des Gerechten lässt Weisheit sprießen, aber die Zunge der Verkehrtheit wird abgeschnitten. Vers 32, die Lippen des Gerechten sind bedacht auf Wohlgefälliges, der Mund der Gottlosen auf Verkehrtes. Dann ist das logische Menschen, das logische Denken des Menschen beeinflusst. Es geht darum, dass der natürliche Mensch die Dinge des Geistes ablehnt und von sich stößt. Der Kommentator James Boyer hat gesagt, dem natürlichen Menschen fehlen die Mittel, um geistliche Dinge erfassen zu können. Er ist wie ein Blinder in einer Kunstgalerie und wie ein Tauber in einer Oper. Ja. Was nützt es denen? Es nützt ihnen gar nichts. Dem natürlichen Menschen fehlen die Mittel, um geistliche Dinge erfassen zu können. Er ist wie ein Blinder in einer Kunstgalerie und wie ein Tauber in der Oper. Weiterhin ist der Mensch so beeinflusst, dass er Dinge unterlässt. Der Punkt ist, das Unterlassen des Menschen, das Gute zu tun, ist ein Ausdruck seiner Gefallenheit. Der Satz, wer schläft, der sündigt nicht, ist deshalb auch nicht korrekt. Kennt ihr den? Ja, schlafen wir, dann sündigst du auch nicht. Ich weiß nicht, ich habe damals auf der Baustelle mal gearbeitet und da fiel manchmal so, wer schläft, der sündigt nicht. Weißt du was? Sünde beinhaltet auch das Nichterfüllen des Willens Gottes. Die Sündhaftigkeit des Menschen wird also auch dadurch offenbar, dass er Dinge, die richtig und gut sind, nicht tut. Okay? Wenn jemand sagt, hey, ich habe noch nie was Schlimmes getan. Es reicht nicht aus. Selbst wenn er alles überhaupt nicht Schlimmes getan hätte, das ist natürlich nur hypothetisch, gibt es nicht, dann hat er noch lange nicht das Gute getan. Jakobus 4, 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Eben, das ist nicht nur etwas, womit wir aufzeigen können, dass jemand ungläubig ist, aber das ist eine Warnung an uns. Wenn ihr wisst, dass eine Sache richtig ist in eurem Leben, die ihr korrigieren müsst, dann tut das, bitte tut es. Ich glaube, eins der größten Versagen, die wir in der Schrift sehen, ist, dass Salomo sehr viel Weisheit hatte, aber nicht tat, was er wusste. Er hat sehr viel Weisheit gehabt. Ihr Lieben, wir wissen sehr viel und unser Verstand und dem, was wir leben, ist meistens klafft auseinander. Diese Gruft oder diese Kluft, die dazwischen besteht, die muss immer kleiner werden, dass wir genau das, dass wir Männer von Integrität sind, dass wir das, was wir wissen, auch tun. Ja, dass wir keine Heuchler sind. Okay. Alles, was ich wirklich meine, ist, was das Wesen des Menschen betrifft, wurde durch die Sünde verdreht und es wurde auf den Kopf gestellt. Alles, was der Mensch ist, erheblich beeinflusst. Die beste Zusammenfassung können wir in Römer 3 finden und ihr kennt die, teilweise stammt es aus Psalm 14. Da steht geschrieben, oder war das Jesaja? Aus Jesaja.
Es gibt Aufstellungen.
Ja. Römer 3, 10 bis 18, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Lieben, das spricht von uns. Oder sitzt hier jemand ohne Sünde? Dumme Frage, rein rhetorische Frage, Antwort, nein, gibt es nicht. Sitzt auch nicht hier. Weil die Sünde das gesamte Wesen des Menschen beeinflusst, sprechen wir von der totalen Verderbtheit oder Verdorbenheit des Menschen. Das ist, wenn die alten Puritaner davon gesprochen haben, die Verderbtheit oder die Verdorbenheit, die totale Verderbtheit des Menschen. Das heißt, dass die Sünde alles im Menschen durchdringt und zu jedem Menschen durchgedrungen ist. Kein Teil des Menschen wurde von der Sünde verschont. Deshalb kann auch kein Mensch vor Gott bestehen. Ein Kommentator äußerte sich dazu folgendermaßen. Die völlige Verdorbenheit bedeutet aber nicht, dass jeder Mensch so total verdorben ist, wie er sein könnte. Auch nicht, dass jeder Mann sich in jeder Art von Sünde wälzt. Also das heißt, jeder Mensch ein Massenmörder wird. Auch nicht, dass der Mensch gute Taten weder schätzen noch tun kann. Auch ein Nichtchrist kann einer alten Oma über die Straße helfen. Es bedeutet aber, dass die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen ist und sein ganzes Wesen beeinflusst, sodass der natürliche Mensch Gott nichts bringen kann, was von Wert ist. Jesaja sagt es einmal, dass alle unsere Gerechtigkeit ist nur wie dreckige Lumpen, sagt er. Das ist, was wir liefern können als Menschen. Wir können Gott nichts bringen. Diese Auswirkungen der totalen Verderbtheit, ihr werdet euch vielleicht fragen, warum ist die Lehre der totalen Verdorbenheit so wichtig, wenn wir uns mit Apologetik beschäftigen? Ein Professor hat es gesagt, Professor Semek vom Master-Seminar hat einmal gesagt, jede größere Ehrlehre hat irgendwo ein hamartiologisches Problem. Das heißt, Hamartiologie ist die Lehre von der Sünde. Jede Ehrlehre hat irgendwo ein Problem im Verständnis der Sündhaftigkeit des Menschen. Wenn es irgendwo eine Ehrlehre gibt, dann gibt es irgendwo ein Missverständnis über die Sündhaftigkeit des Menschen. Ja, bitte. Ach so, das ist klar. Okay. Der Mensch ist durch und durch verdorben und kann von sich aus nichts unternehmen, um Gott kennenzulernen oder seinen Wohlgefallen zu verdienen. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht mehr im Bilde Gottes geschaffen ist, aber seine gottgegebenen Fähigkeiten sind pervertiert worden. Das heißt, umgedreht worden, verbogen worden ist, pervertiert eigentlich. Und bewusst oder unbewusst dazu eingesetzt, seine vermeintliche Unabhängigkeit und Göttlichkeit aufrechtzuerhalten. Gottes Gegenwart, sein Erlösungswerk und seine Sorge für den Menschen sind klar erkennbar, sowohl anhand der Schöpfung, was wir am Anfang gesagt haben, wie auch durch übernatürliche Offenbarung. Und trotzdem entscheidet sich der Mensch bewusst gegen Gott. Und das ist Torheit. Die vorsätzliche Ablehnung der gütigen Vorsorge Gottes ist einerseits das Resultat der sündigen Natur, mit der wir alle geboren werden, und andererseits eine Folge seiner eigentlichen Sündhaftigkeit. Das ist äußerst wichtig. Wenn wir das nicht verstehen, dann können wir einpacken, dann können wir auch keine biblische Apologetik betreiben. Wir müssen das Bild Gottes über den Menschen verstehen. Und das ist das Bild, wie Gott über den Menschen denkt. Die zerstörenden Auswirkungen der Sünde des Menschen können nicht genug betont werden. Wir lieben, das ist eine Strategie Satans, der will Sünde grundsätzlich minimalisieren. Immer klein machen, ist nicht so schlimm, macht doch jeder. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Aber wehe, du sündigst dann, dann reißt er seinen Schnabel auf und klagt dich an. Sagt, oh, du hast es gemacht, du willst ein Christ sein? Oh, kann nicht sein. Ja, so macht er das. Der natürliche Mensch ist geistlich absolut tot und die Sünde wirkt sich auf sein gesamtes Wesen aus. Einen bereits kalten und toten Körper zu evangelisieren ist genauso unsinnig, wie wenn wir heute versuchen, einen physisch lebendigen Nichtchristen vom Evangelium durch Argumente der Logik zu überzeugen. Okay? Ich habe ja...
Ich muss das aber widersprechen.
Ich sage es gleich nochmal deutlich. Ich habe lange im Rettungsdienst gearbeitet, in Kanada. Und ich habe tote Leute gesehen. Du kannst versuchen, mit denen zu sprechen, aber die antworten dir nicht. Die sind tot, die sind geistlich nicht empfänglich für irgendwas. Aber sie sind empfänglich für eine Sache, wenn Gott sie zieht. Hier, was ich gerade gesagt habe, ich sage es nochmal, einen bereits kalten und toten Körper zu evangelisieren ist genauso unsinnig, wenn wir heute versuchen, einen physisch lebendigen Nichtchristen vom Evangelium durch Argumente der Logik zu überzeugen. Hey, wenn ich hingehe und bei meinem Ambulanzeinsatz komme ich an eine Unfallstelle und der ist tot und sage, oh, ich habe so einen Fall gehabt, wo ich einen Freund hatte, der starb in einem Unfall. Und ich da hingehe und sage, hey Junge, du musst dich bekehren. Weißt du, der war schon kalt. Das ist unsinnig. Genauso unsinnig ist es, mit logischen Argumenten rationaler Natur, die außerhalb der Schrift, die nicht aus der Schrift kommen, durch Beweisführung zum Glauben führen zu wollen. Okay. Wir kommen da noch darauf zu sprechen. Das ist eine gute Frage gewesen oder ein guter Einwand. Eine Leiche zu evangelisieren ist genauso unsinnig, wie wenn man einen physisch lebendigen, aber geistig toten Ungläubigen evangelisiert. Das heißt, wenn Gott nicht an einen Ungläubigen wirkt, dann sind auch all unsere Beweise und Argumente und Begründung wirkungslos und werden nicht das gewünschte Resultat hervorbringen. Römer 9,16. Wie heißt es da? So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an den sich erbarmenden Gott. Wer entscheidet darüber, dass du zum Glauben gekommen bist? Gott hat darüber entschieden. Oder warst du auf einmal so klug und hast gesagt, ich bin so klug. Ich bin so schlau, dass ich mich jetzt entscheide, ja, ein Christ zu werden. Und Gott kann richtig stolz auf mich sein, dass ich das gemacht habe. Weil so viele kluge Leute gibt es ja nicht im Reich Gottes. Nein, es liegt am Willen Gottes. Tatsache ist das, wenn du einen Dienst für Gott wirklich gemäß seinem Maßstab ausführen willst und dabei diese entscheidende Wahrheit vernachlässigst, du unweigerlich scheitern musst, wenn du das nicht begreifst. Jeremia schätzte die sündhafte Natur des Menschen richtig ein und stellte folgende Frage. Jeremia 13, Vers 23 stellte Jeremia eine ganz entscheidende Frage. Da sagt er, kann ein Schwarzer seine Haut ändern? Ein Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Ist das nicht ein super Vergleich? Hey, genauso wenig wie ein Schwarzer seine Haut ändern kann, so kann ein böser Mensch auch nicht Gutes tun. Das hat Jeremia super erkannt. Wenn ein Mensch geistig lebendig wird und bereit ist, sich Gott völlig unterzuordnen, indem er ihm auch seine Glieder als Glieder der Gerechtigkeit zur Verfügung stellt, dann handelt es sich hierbei um ein Wunder, das viel größer ist, als wir es in dem oben genannten Vers von Jeremia antreffen. Die Veränderung des menschlichen Herzens ist das größte Wunder, das es gibt. Nicht, dass dein Fuß um 10 cm länger wird oder das Bein länger wächst oder bei Benny Hinn Tote angeblich Leute aus dem Rollstuhl aufstehen oder bei Bondke sonst was passiert, sondern die Veränderung des menschlichen Herzens ist das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Ein Wunder von solchem Ausmaß ist nur durch die allmächtige Gnade Gottes möglich. Das müssen wir uns vor Augen malen. Wir auf uns selbst gestellt sind nicht in der Lage, einem Tauben Gehör zu verleihen. Es sei denn, du bist ein Lügner und heißt Benny Hinn oder Rainer Bondke oder was für Wunderheiler sich immer rumschlagen. Du kannst keinen Blinden sehend machen oder einem Toten Leben geben. Und deshalb versuchen wir das auch gar nicht erst. Stattdessen müssen wir auf Gott, auf seine Kraft und sein Wirken vertrauen. Wir haben es vorhin gelesen, dass wir geistliche Waffen haben, um Bollwerke, um Festungen, die sich gegen die Erkenntnis Christi erheben, zerstören. Wodurch? Durch die Wahrheit. Epheser 6,17 heißt es, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Das ist die einzige Angriffswaffe in der Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat. Die einzige Waffe, die geistliche Waffe, die Gott uns gegeben hat, ist das Schwert des Geistes. Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Die Bibel lehrt, dass uns nur eine einzige geistliche Waffe zur Verfügung steht und das ist das Wort Gottes. Es ist nicht unser Intellekt, nicht unsere ausgeklügelten Argumente, auch nicht unsere Überzeugungskraft. Erinnern wir uns nochmal daran, Apologetik ist nicht, dass wir irgendjemanden überreden, hat nichts mit Überredungskunst zu tun oder Manipulation. Apologetik ist keine Manipulation. Es ist das Wirken des Geistes Gottes durch sein Wort. Es ist schlicht und einfach dieses Buch, das hier auf dem Tisch liegt, die Bibel. Jim Halsey sagt, entgegen der weit verbreiteten Meinung ist der durch die Sünde verdunkelte Verstand ein Sklave ganz bestimmter Voraussetzungen. Das Versagen, die Lehre der Schrift in Bezug auf diese wichtige Wahrheit zu akzeptieren, bildet die Grundlage für die historische Impotenz der christlichen Apologetik und des evangelikalen Zeugnisses. Ich sage es nochmal, das war schwer zu verstehen. Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist der durch die Sünde verdunkelte Verstand ein Sklave ganz bestimmter Voraussetzungen. Der Ungläubige hat ganz bestimmte Prämissen und Voraussetzungen. Der ungläubige Wissenschaftler hat eine ganz bestimmte Voraussetzung in seiner Art und Weise, wie er vorgeht. Es gibt nämlich in seinen Forschungen keinen Gott. Also kann nach seiner Forschung auch kein Gott unterm Strich rauskommen. Ja, wenn du von vornherein schon eine Voraussetzung hast, es gibt keinen Gott, Gott ist tot, Gott existiert nicht, kann nach deinen Forschungen auch nicht hinterher rauskommen, es gibt Gott. Es ist kein intellektuelles Problem. Ich lese weiter. Das Versagen, die Lehre der Schrift in Bezug auf diese wichtige Wahrheit, nämlich dass der Nichtchrist Prämissen hat, zu akzeptieren, bildet die Grundlage für die historische Impotenz der christlichen Apologetik. Die Apologetik hat in den Jahrhunderten versagt. Weitgehend versagt. Und das evangelikale Zeugnis auch. Vielerorts deshalb versagt, weil man auf irgendwelche rationalen oder irgendwelchen Beweisführungen zurückgreift. Und wir kommen noch dazu hin. Und Jesus zeigt uns selber auf, dass es schwachsinnig oder dumm ist, sowas zu tun. Nun, ich kehre ganz kurz zu den Grundzügen biblischer Apologetik zurück. Wir haben jetzt nur gesehen, was die Sünde in dem Leben eines Menschen ausrichtet. Wie sie das ganze Wesen erheblich beeinflusst. Der Mensch ist, ein weiterer apologetischer biblischer Grundsatz ist, der Mensch ist hinsichtlich seiner Erkenntnis nicht neutral. Er ist nicht neutral. Fachlich ausgedrückt. Epistemologisch ist er nicht neutral. Das heißt, was seine Erkenntnis, die Erkenntnislehre, Epistemologie, ist er nicht neutral. Er kann nicht einfach neutral sitzen und sagen, ja, mein Denken ist nicht beeinflusst. Er ist nicht neutral. Er ist schon pervertiert. Die Probleme, Fakten können nicht für sich selbst sprechen. Matthäus 28, jetzt kommen sehr, sehr gute Argumente. Matthäus 28, Vers 17. Da heißt es, dass die Menschen, die Jesus sahen, nicht glaubten. Weißt du was? Die haben das gesehen. Die haben gesehen, dass unser Herr Jesus auferstanden ist. Und was haben sie gemacht? Sie haben nicht geglaubt. Sie haben nicht geglaubt. Mann, was für ein super Argument. Ne? Da kommt doch der Herr Jesus selber aus dem Grab zurück. Und, nein, glauben nicht. Jesus selbst spricht in seinem Gleichnis oder Gleichnisrede, ich weiß es nicht, es wird Lazarus und der reiche Mann, ich weiß nicht, ob es ein Gleichnis ist, aber es hört sich gleichnismäßig an. Das wäre dann das einzige Gleichnis mit einem Namen. Aber der reiche Mann und der arme Lazarus, ihr kennt die Geschichte, der Lazarus ist im Lukas 16, 19 bis 31. Der reiche Mann ist im Hades, ist im Totenreich und in der Qual. Und Lazarus ist in Abrahams Schoß. Und der reiche Mann sagt, ich habe noch Brüder, ich habe 5 Brüder. Mensch, waren die doch, dass sie nicht auch hierher kommen. Was ist die Antwort? Sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie ihnen nicht glauben, so würde es auch nicht nützen, wenn jemand von den Toten auferstehen würde. Okay, also wenn deine Oma zurückkommt und sagt, hey, ja, ich war da, ich habe alles gesehen, wisst ihr was? Der Mensch wird dadurch nicht glauben. Es ist kein intellektuelles Problem. Beweisführung aus diesem Ausmaß nützt nichts. Viele waren Zeugen der Zeichen und Wunder, die unser Herr vollbrachte. Trotzdem glaubten sie nicht. Warum? Warum reagierten sie ein und die anderen nicht? Wisst ihr das? Johannes 3, 7 und 8. Wunder dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird. Wisst ihr was? Schlechtweg, wir wissen nicht, wo Gott, wen Gott errettet. Das wissen wir nicht. Gott begnadigt, wen er will. Nach seinem Wohlgefallen. Wer sind wir, dass wir Menschen im Gericht Gottes sitzen und ihm vorschreiben, wen er rettet und wen nicht? Okay. Warum ist es so? Weil es Gottes souveränen Willen entspricht, wen er rettet und wen er nicht rettet. Das ist die Lehre der Schrift. Ich weiß, dass viele von uns damit kämpfen, mit diesen, aber das lehrt die Schrift. Unserer theologischen Auffassung entsprechend ist es dem Ungläubigen unmöglich, Gott zu kennen und ihn zu verstehen. Warum? Weil sie geistig tot sind. Und mein letzter Punkt, und dann müssen wir aufhören, weil wir um 15:15 Schluss haben. Eine auf Beweisen beruhende Apologetik misst dem Ungläubigen zu hohe Fähigkeiten bei. Jemand, der seine Erkenntnis aus Erfahrung und Beobachtung heraus gewinnen will, also epistemologisch heißt das, empirisch gewonnene Erkenntnisse, das heißt durch die Erfahrung gewonnene Erkenntnisse, gewährt es dem Ungläubigen wie ein Ungläubiger zu denken. Nochmal, der Evidentialist, das ist einer, der sagt, durch Beweisführung können wir jemanden zu Gott führen und überzeugen. Aber dieser, der durch die Erfahrung und Beobachtung heraus jemanden gewinnen will, gewährt dem Ungläubigen wie ein Ungläubiger zu denken, nämlich autonom, er gewährt es ihm. Manchmal sind wir so unkonsequent und wir sagen, ja, guck mal, ich weiß ganz genau, da oben liegt eine Arche im Ararat und verstehst du? Und nehmt euch mal an, die Arche wird gefunden. Meint ihr, dass der Nicht-Christ auf einmal sagt, oh, tatsächlich, da liegt eine Arche, jetzt muss ich Christ werden? Nein. Das wird er nie tun. Das reicht gar nicht aus. Wenn wir nicht das Wort Gottes ihm bringen. Und da kommen wir noch drauf zu sprechen. Er gewährt ihm, wie ein Ungläubiger zu denken, nämlich autonom, während er doch gleichzeitig von ihm erwartet, dass er seinen Unglauben, die Autonomie, aufgeben soll. Wir wollen nämlich als Christen nicht autonom denken. Wir wollen nicht unabhängig von Gott denken, sondern wir wollen Gottes Gedanken nachdenken. Nochmals, die Ursünde war, dass, das fängt eigentlich schon bei Satan an, dass er sagt, ich will. Er hat nicht Gottes Gedanken gedacht. Ich will den Platz des Höchsten erklimmen. Und dann auch Eva. Sie hat nicht die Gedanken Gottes gedacht. Sie hat sich verführen lassen. Und Adam war ungehorsam. Und deshalb ist eine auf Beweisen beruhende Apologetik eine Apologetik, die dem Ungläubigen zu viel Fähigkeiten beimisst. Und da setzen wir morgen ein. Es tut mir leid, dass ich noch nicht mehr zu Präsumptionalismus gesagt habe. Das kommt drei Seiten weiter, der präsumptive Apologetik, auf die Prämissen orientierte Apologetik. Das kommt morgen. Was es bedeutet, wie wir vorgehen, wie wir mit dem Ungläubigen sprechen, wie wir den Ungläubigen wirklich zum Schweigen bringen, dass er nichts mehr zu sagen hat und wie Gott ihn vielleicht gnädigerweise retten kann. Das liegt in Gottes Hand. Aber wir müssen verstehen, dass wir aus uns selbst, aus irgendeiner Beweisführung, und im Mittelalter wurde das oft getan, da wurden ontologische Beweisführungen oder kosmologische Beweisführungen angeführt. Aber diese Beweisführung, man kann Gott nicht in einem mathematischen Sinne beweisen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.